Wir schreiben das Jahr 2002. Der junge Felix Rick ist gerade umgezogen nach Düsseldorf, um dort seinen neuen Job bei Giga Games anzufangen. Und die erste Amtshandlung war damals in meiner neuen Wohnung, mir eine Xbox zu kaufen. Zusammen mit Halo. Und das hat mich dann komplett geflasht und umgehauen. Und jetzt im Jahr 2026 ist es wieder soweit, da kann man genau dieses erste Halo-Spiel nochmal wieder erleben in einem Remake namens Halo Campaign Evolved, das seit heute spielbar ist, wenn man die Premium-Edition hat, wo man quasi in den Early Access oder schon früher starten kann. Ab dem 28. können dann alle anderen auch loslegen, die sich nicht diese Premium-Edition geholt haben. Aber wir haben das heute zum Anlass genommen, um eben tiefer in die Materie Halo einzusteigen. Wir werden euch heute Abend hier begleiten und Halo-Programm machen. Das wird so aussehen, dass wir jetzt so die erste Stunde und vielleicht auch ein bisschen länger eine Tierlist machen werden. Wir werden uns die vergangenen Halo-Spiele alle anschauen und die so ein bisschen einordnen. Und ihr, lieber Chat, schön, dass ihr da seid, dürft natürlich genauso mitmachen bei dieser Tierlist beziehungsweise könnt eure Meinung kundtun in unserem Chat. Wenn ihr sagt so, na, wir hätten es lieber gern da oder da, das werden wir vielleicht dann so ein bisschen beachten, ne? Auch drüber diskutieren einfach, wie manches Spiel bei manchen Leuten ankam. Darauf freuen wir uns schon. Und danach werde ich dann mit meinem lieben Kollegen Daniel auch noch ein wenig Halo Campaign Evolved zocken. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wie gesagt, das ist für mich ein bisschen jugendliche Geschichte, die ich heute wiedererleben darf. Doch jetzt darf ich an meiner Seite einen Mann begrüßen, der als Prophet des Halo-Wissens gilt bei uns hier bei der GameStar. Ein Forerunner von Halo sozusagen. Herzlich willkommen, lieber Fritz. Grüß dich.
Hallo, ich fürchte, da wurde ich ein bisschen überangekündigt, aber ich werde mein Bestes geben, um uns hier ein bisschen durchzumanövrieren. Sicherlich mit der Hilfe des Chats und mit deiner Hilfe, aber ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch sehr drauf. Hey, jetzt, lieber Fritz, wie fing das bei dir denn mit Halo an? Warst du von Anfang an dabei? Bist du erst später dazugekommen? Was bedeutet die Serie für dich?
Ich bin tatsächlich erst später dazu gekommen, weil ich ein PC-Kind war und natürlich die Ankündigungen gesehen habe, damals ja noch für einen PC ursprünglich mal gedacht, beziehungsweise ich glaube ursprünglich für einen Mac, ne? Und dann zwischendurch mal für einen PC. Weiß nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge sollte er ursprünglich mal ein Strategiespiel werden, dann war es ein Third-Person-Action-Spiel, aber man hat auf jeden Fall diese eindrucksvollen Videos gesehen und gedacht, wow, was kommt denn da auf uns zu? Und am Ende wurde es aber in Xbox 1. Also nicht Xbox One, sondern ein Exklusivspiel halt für die erste Xbox-Konsole. Und die hatte ich natürlich nicht als Kind. Meine Eltern waren ohnehin nicht so der Fan davon, dass das Kind Videospiele spielt. Denn es hätte lieber in der Schule lernen sollen. Und wie immer mit Eltern, sie hatten natürlich vollkommen recht. Aber ich habe lieber Videospiele gespielt, aber auf dem PC. Und deshalb bin ich erst später zur Halo gekommen, beziehungsweise habe vielleicht mal bei einem Kumpel das mal ein bisschen anprobiert, aber wir spielen den ganzen Abend Halo Multiplayer Phase übersprungen, weil ich eh kein Multiplayer Spieler bin und bin dann etwas später in die Kampagnen eingestiegen und fand das aber sehr, sehr schön, hab dann auch jeden Halo Teil sehr, sehr gerne und viel auch oft gespielt und spiele das heute noch gern. Freue mich auch sehr, dass jetzt da ein Remake rausgekommen ist und ja, das war so ein bisschen, da so bin ich an Halo rangekommen.
Ja, sehr schön. Wir haben auch schon eine erste interessante Chatnachricht, zum Beispiel von Die Liebe 2000. Ich habe 2006 extra die Xbox nur wegen Halo geholt. Und ich glaube, so ging es vielen Leuten damals, dass sie sich extra eine Xbox geholt haben, eben wegen Halo, weil das ein absolutes Zugpferd war und man das unbedingt spielen wollte und musste. Und ähnlich ging es mir auch. Wir werden heute versuchen, aus den wichtigsten Halo-Spielen, also den großen Titeln und die storymäßig relevant sind, eine Tierlist zu erstellen. Da fehlt vielleicht das ein oder andere Spielchen. Wir haben jetzt zum Beispiel nicht das Halo drin, das auch für die Spielhalle rauskam. Es gab eine Spielhallenumsetzung, die kennen zu wenig Leute. Das ist da jetzt zum Beispiel nicht dabei. Aber wir haben 12 Spiele, die wir in eine Tierlist einsortieren wollen. Der Fritz und ich, wir werden da diskutieren. Und lieber Chat, ihr dürft natürlich auch gerne mitdiskutieren und sagen, falls ihr eines dieser Halo-Spiele gespielt habt, wie ihr dazu steht und wie ihr das fandet. Lieber Fritz, wollen wir gleich mal loslegen mit, also ich hätte jetzt gesagt, wir gehen die durch in der Reihenfolge des Erscheinens. Weil ich weiß, die springen ja auch jahreszahltechnisch hin und her, was die Story angeht. aber wir machen es chronologisch die Jahre des Erscheinens nach, oder?
Echt? Da fangen wir ja, da wird es ja dann nach hinten immer trauriger.
Also so schlimm würde ich es jetzt nicht betiteln, aber ja.
Ich hätte es ja von oben nach unten gemacht, also von den Schwächsten zu den Besten, oder?
Also, lass uns das lieber, dann können wir, glaube ich, besser diskutieren mit Chat und so, wenn wir das einfach nach chronologischer Reihenfolge machen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Halo Combat Evolved, das 2001 rauskam. Gab ja bereits
Wollen wir vielleicht noch sagen, wir reden über die Kampagnen, ne?
Genau.
Weil das ist ein bisschen schwierig, wenn man jetzt Halo als Gesamtprodukte, ist ein bisschen wie mit der Call of Duty Serie. Die mal hatten sie vielleicht eine starke Kampagne, mal hatten sie ein bisschen Probleme im Multiplayer. Aber es ist schwierig, wenn man dann sagt, okay, wir mischen die zusammen,
ja,
dann bringt am Ende die Einordnung nicht mehr so wahnsinnig viel, weil sich vieles ausgleicht und sich ein bisschen auch, sagen wir mal, entkräftet. Und deshalb, unsere Tierlist bezieht sich auf die Halo-Kampagnen.
Absolut.
Auch allein deshalb schon, weil das Multiplayer-Erfahrung so unterschiedlich, so individuell sein kann, sich auch so wandeln kann, bei dem Halo Infinite zum Beispiel. Und deshalb, wir machen was ein bisschen kontrollierbarer einzuordnen ist, nämlich die Kampagnen. Aber die sind ja auch wichtig. Also ich könnte auch zum Multiplayer gar nicht so viel sagen. Ich habe das nicht viel im Multiplayer gespielt. Aber die Kampagnen, oh.
Absolut. Ich gehe da komplett mit dir mit. Also die Kampagnen waren immer großer Spaß und es war auch etwas, was Halo, finde ich, auch immer ausgezeichnet hat. Und das ist natürlich ein sehr, sehr richtiger Einwand. Wir werden so ein bisschen auf die Kampagnen uns fokussieren. Vielleicht auch mal über den Multiplayer reden. Aber für die Einordnung jetzt in die Tierlist wird das nicht so wichtig sein. Und ich finde es interessant, was du vorhin auch gesagt hast, lieber Fritz. Halo 1 Combat Evolved fing tatsächlich als ein Echtzeitstrategiespiel an, wurde das allererste Mal 1999 auf einer Macworld-Präsentation von Steve Jobs gezeigt, wo das Ganze dann aber schon in Richtung Action ging. Und es war auch tatsächlich erstmal geplant, dass es Third Person werden sollte, bevor es dann First Person wurde und dann letztendlich vom Apple bzw. vom Mac dann komplett exklusiv zur Xbox erstmal ging. Eine super abgefahrene Geschichte, Entwicklungsgeschichte, wie ich finde. Und dann kam es eben raus und dieses erste Mal Landen auf diesem fremden Planeten, auf diesem Ring, ich fand das so einen geilen Moment. Das habe ich immer noch so wahnsinnig in Erinnerung. Mich hat das total geflasht. Vor allen Dingen auch einfach, weil die Spielmechaniken, das Gunplay einfach so gut war. Würdest du dem zustimmen?
Ja, also das ist ja im Grunde genommen der zweite, das ist ein bisschen komisch bei Halo, ne? Also es geht ja los mit einem eigentlich vielleicht dem zweitschlechtesten Level des Spiels, nämlich der Pillar of Autumn, im Weltraum. Und da rennt man durch ziemlich hässliche und ziemlich immer gleiche Korridore eines Raumschiffs, das von der Allianz angegriffen wird. Und das ist eigentlich kein sonderlich guter Start in ein Spiel. Also es hat überhaupt keinen Augenöffnerwert, hat überhaupt keine spannenden Versatzstücke so richtig drin. Später in der Serie haben sie das mitunter besser gemacht, wenn sie dann die Leute in engere Gebiete geschickt haben oder in Raumschiffe, dass man halt auch mal durch einen Hangar lief oder solche Sachen, wo man auch mal was gesehen hat. Aber hier, das Beste, was noch mit drin war, war kurz auf der Brücke und durch die Kantine. Und dann der Rest waren dunkle Gänge. Also man hat da schon gemerkt, ja, das Gameplay ist cool und auch die Dynamik in den Gegnern, also dass die eigenen KI-Soldaten mitkämpfen, dass die viel erzählen, dass die Gegner auch viel erzählen, dass die Gegner sich auch so unterschiedlich, je nachdem, welcher Spezies sie angehören, sich unterschiedlich verhalten. Das war schon krass, aber dieser erste Level war halt echt so, what? Was ist das jetzt? Das hat ja gar nichts mit dem zu tun, was man da in irgendwelchen Trailern gesehen hat. Dann ist man halt endlich im zweiten Level auf Halo gekommen. Der Level heißt passenderweise auch Halo. Mit einer Rettungskapsel abgestürzt. Keiner überlebt, außer natürlich der Master Chief in seiner tollen Rüstung, weil er ja auch ein genetisch manipulierter Übermensch ist. Eigentlich gezüchtet, um andere Menschen zu töten, nämlich Rebellen. Weil die Erde natürlich wieder sehr, ein bisschen so wie England früher, ne? Amerika soll jetzt hier nicht frei sein, sondern die wollen wir unterdrücken und so ein bisschen war die Erdregierung auch drauf. Also die äußeren Kolonien, die langsam rebellierten, die sollten niedergeprügelt werden und dafür wurden die Spartans entwickelt, damit sie dort die Rebellen abschlachten, muss man regelrecht sagen, weil die sind so stark, wenn die gegen einen normalen Menschen kämpfen, da bleibt nur Brei übrig. Und dann kam aber die Allianz und dann mussten wir gegen die Allianz kämpfen. Und dann stand man als letzter Überlebender, zumindest von dieser Rettungskapsel, auf diesem Ring, hat kurz danach, wir sehen es ja auch, dann schon den Warthog bekommen, hat dann auch andere KI-Kollegen wieder getroffen, was ja auch immer so toll ist in Halo, ja, dass man mit den anderen an der Seite kämpft.
Die man auch verlieren konnte, die dann auch draufgehen konnten. Ich war immer sehr versiert darauf, die eben dann auch zu beschützen, weil es dann eben besser war, wenn man eben mit dem Warthog unterwegs war und du hast da hinten noch so einen Gunner stehen gehabt, der dann ordentlich auch noch Eis austeilen konnte, als wenn du alleine unterwegs gewesen wärst, ne?
Genau. Deshalb ist auch immer die Empfehlung, diese Spieler nicht unbedingt das im ersten Playthrough auf Legendary zu spielen, auch wenn man dann vielleicht ein geheimes Ende bekommt und dann natürlich die größte Herausforderung hat und auch die KI in ihrem besten Zustand erlebt, weil sie da sehr noch dynamischer ist, noch cleverer vorgeht. Das war legendär bei Halo. Aber für die erste Runde würde ich nie empfehlen, das auf Legendary gleich zu spielen, weil die Atmosphäre ein bisschen drunter leidet. Man stirbt eigentlich unverhältnismäßig oft und vor allem werden die begleitenden KI-Soldaten sehr schnell weggeballert. Und dann ist man in vielen Abschnitten, wo eigentlich der Designer gesagt hat, hier sollten noch ein paar Marines mit dir mitlaufen, steht man allein da. Das ist nicht geil für die Atmosphäre. Also ja. Erstkontakt auch jetzt hier mit der Campaign Evolved-Kampagne. Ich würde immer maximal Heroic empfehlen.
Ja. Man muss ja auch dazu sagen, wir reden hier vom Jahr 2001, als das Spiel rauskommt. Und wenn man jetzt hier so die Bilder sieht, wie wir mit dem Warthog über den Halo-Ring rasen, heutzutage ist sowas ganz normal, dass man in Ego-Shootern eben auch noch Vehikel irgendwie bedienen kann und fahren kann. Aber das war im Jahr 2001 eben noch nicht so ganz normal. Ein Spiel wie Battlefield, das allererste, kam erst im September 2002 da auf den Markt, dass das auch im Multiplayer größer gemacht hat und so. Und da war das schon noch ein bisschen was Besonderes einfach. Und das hat mich damals auch so geflasht. Dieser nahtlose Übergang. Ich bin in diesem großen, offenen Areal und ich habe diese Sandbox. Ich kann mit dem Fahrzeug fahren, muss ich aber nicht. Aber mich hat das damals einfach total geflasht.
Und dabei war das ja sogar noch ein bisschen downgegradet, muss man ja auch sagen, ne, von ihrer ursprünglichen Vision, weil sie die halt auf der ersten Xbox, so stark war die dann halt auch wieder nicht, um das alles umzusetzen. Also so groß sind die Level am Ende dann gar nicht. So offen ist das alles gar nicht. Wenn man das mal genau abläuft, ist man da ratzfatz durch. Aber die Illusion hat relativ gut funktioniert für die damalige Zeit und auch gerade in der Kampagne und das sah ja auch für seine Zeit, sah es ja auch gut aus, gerade auf der Xbox. Also das hat gut funktioniert und Halo Infinite sollte dann ja etliche Jahre später eigentlich diese Illusion oder dieses Versprechen wirklich mal so richtig einlösen und ein richtiges, diese große Freiheit wirklich tatsächlich bieten und auch sinnvoll nutzen und hat es zum Teil auch tatsächlich von der Weitläufigkeit geboten, aber ist ja völlig auf die Nase gefallen, was Missionsdesign und Story und alles. Also es war ja ein Riesenreinfall, gerade die Kampagne von Halo.
Lass uns noch ein bisschen
später
über die Story ein wenig quatschen. Ne? Wir sind natürlich der Master Chief und landen auf diesem Halo Ring. Und du hast eben gerade schon gesagt, wir sind im Krieg mit der Allianz. Das ist ein Zusammenschluss an unterschiedlichen Alien-Rassen. Und die alle ein religiöses Ziel verfolgen, denn sie wollen Kontrolle über die Halo-Ringe. Denn sie denken, sobald sie den Halo-Ring aktivieren, erreichen sie dadurch das Paradies in dem Sinne. Sie erreichen eine neue Bewusstseinsebene. Aber wir finden dann natürlich daraus als Master Chief, dass auf dem Halo-Ring die Flood eingesperrt sind. Und der Halo-Ring im Endeffekt nichts anderes ist als eine Massenvernichtungswaffe, um alles intelligente Leben in der Galaxie zu zerstören.
Spoilerst du jetzt hier alles?
Ja, sorry.
Das Moment ist, mal.
Das ist Common Knowledge, oder?
Nur, also ich weiß nicht genau, ob das alles schon so tief...
Oh Gott, habe ich jetzt gerade nicht daran gedacht, lieber Fritz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich nehme alles zurück. Es ist...
Aber was man zumindest sagen kann, ist, dass im Vergleich zum Beispiel zum ursprünglichen Halo jetzt im Remake zum Beispiel viel mehr kleine Anspielungen auf diese religiöse Ebene mit drin sind. Denn das war im ursprünglichen Halo noch gar nicht so da drin. Der große Weg oder der große Pfad oder so war im ursprünglichen Halo, ist das noch nicht so an der Stelle etabliert. Das kommt dann erst mit Halo 2. Auch die Propheten tauchen dann erst mit Halo 2 so richtig auf, dass man mehr von der Allianz erfährt. Und jetzt im neuen sagen die, sprechen die Eliten aber zum Beispiel auch schon mehr über den großen Pfad oder groß. Ich bin mir nicht immer ganz sicher, wie es genau heißt, aber diese Ebene kriegt man jetzt in der neuen Version, da kriegt man schon mehr Hinweise drauf. Im ersten Spiel wurde man ziemlich reingeworfen. Also man wusste nicht so wahnsinnig viel über das Setting. Vieles blieb auch unbeantwortet, was das größere Universum angeht. Also du hast jetzt nicht viel über den Master Chief und seine Vorgeschichte erfahren oder auch nur die Menschheit. Und manche Sachen wurden dann so ein bisschen so Nebensätzen angedeutet und von wegen, hey, die Allianz darf die darf halt Cortana zum Beispiel nicht kriegen und auch den Kern vom Raumschiff, weil da die Sprungkoordinaten drin sind. Die Allianz weiß nicht, wo die Erde ist. Wenn sie das wüsste, wäre dieser ganze Krieg ganz schnell vorbei, weil die Allianz halt dazu neigt, ihre Flotten zu Planeten zu schicken. Beziehungsweise die Allianz weiß nicht, wo viele der menschlichen Kolonien sind, so rum. Nicht nur die Erde, auch andere Kolonien. Weil wenn die erstmal weiß, wo die Kolonien sind, dann schicken die da ihre Raumschiffe hin und verglasen den ganzen Planeten. Also schießen da so lange mit Plasmawaffen drauf, bis die ganze Oberfläche verglast ist. Und das will man natürlich vermeiden. Also die Menschheit ist ja hier eher in einem Rückzugskampf zu dem Zeitpunkt, wo die Serie anfängt, weil die Allianz ist halt technisch weit überlegen. Also die haben viel, viel bessere Ausrüstung und sind auch rechnerisch mehr. Und wir erfahren aber gar nicht so viel über die Allianz, auch über die unterschiedlichen Völker innerhalb dieser Allianz. Ich bin nicht mal sicher, ob man zum Beispiel erfährt, dass die Hunter, also diese großen, großen Viecher, dass das laufende Wurmkolonien sind. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann einem das erzählt wird, aber ich glaube, das kommt später.
Kann ich dir leider auch nicht genau sagen, lieber Fritz. Aber wir sollten vielleicht langsam mal zur Einordnung kommen von Comedy Wolf, weil wir können nicht über jeden Titel so lange reden, weil dann sitzen wir morgen noch hier.
Na, dann sitzen wir halt morgen noch hier.
Okay. Ich muss übrigens noch sagen, liebe Regie, ihr müsst dem Daniel Bescheid sagen, dass er unbedingt auf meinem Rechner da noch Halo installieren soll, sonst können wir das nachher nicht zocken, das wäre ganz, ganz wichtig. Aber lass uns mal zur Tiermaker-List kommen. Wir schalten da jetzt um und die Frage ist jetzt natürlich: Wie ordnen wir Halo Combat Evolved ein? Gerade in Anbetracht dessen, dass jetzt auch das Remake vielleicht rauskam, und es ist ja auch nicht das erste Remake, es gab ja schon mal Remaster und so weiter und so fort. Aber ist das Spiel für dich, lieber Fritz, etwas, das in den S-Tier gehört, wegen seinem historischen Kontext auch, gerade weil es auf Konsole auch den Ego-Shooter noch mal populär gemacht hat? Wie würdest du ein Halo Combat Evolved heute einordnen in dieser Tierlist?
Das ist echt schwierig, wie du schon sagst, wegen dieser historischen Komponente. Also wenn man das noch alles mit reinzieht, dann müsste man natürlich schon sagen, dass das auf dem höchsten Level steht. Mhm. Wenn man das rausnimmt, dann hat es eben auch Schwächen. Es hatte auch damals schon Schwächen. Ne? Die wurden auch damals nicht ignoriert, so ist nicht. Also es gibt halt, habe ich auch schon mal angesprochen, es gibt halt echt ein paar schwache Level. Die zweite Hälfte mit dem Kampf gegen die Flood ist spielerisch nicht mehr so gut, ganz klar. Und ja, da muss man jetzt ein bisschen, weiß nicht, wie wollen wir uns da festlegen? Soll es wirklich nur darum gehen, was diese Kampagnen bieten, oder muss das auch in den historischen Kontext? Weil das ist leider bei Halo 1 ist eigentlich das einzige Spiel, wo man diesen Kontext wirklich so wichtig bringen muss. Das ist bei den späteren Titeln nicht mehr so wichtig. Da war Halo dann etabliert und man kannte es und es passte, und das macht die Sache echt. Macht sie echt schlecht. Wenn wir sagen würden, es ist jetzt nur die Kampagne, dann ist es A, wegen einiger Schwächen, die einfach wirklich im Design drin sind. Wenn man hart ist, könnte man sogar so ganz leicht im allerobersten B-Bereich reingehen, im Kontext der ganzen Serie. Mhm. Wenn man die historische Ebene dazu nimmt, da müsste man schon sagen, es ist eigentlich so ein S-, aber ich würde mich bei A, glaube ich, kann man sich wohlfühlen.
Lieber Fritz, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Ich würde es auch so sehen, dass wenn man eben diese ganze Historik dazu nimmt und gerade auch betrachtet, dass es für Konsole mit dem Ego-Shooter sowas wie GoldenEye und Perfect Dark eben ganz, ganz wichtig war, um den Ego-Shooter auf Konsole zu etablieren, ist es für mich klar ein S-Titel. Aber ich sehe es dann auch noch so, dass wir innerhalb der Reihe ja auch noch Luft nach oben haben. Und da fände ich A eigentlich einen ganz guten Kompromiss auch.
Dann schieben wir es in A. Du hast es, glaube ich, schon in A reingeschoben, ne?
Es ist immer noch verschiebbar möglich, ne? weil ich weiß, einige im Chat haben auch gesagt, da gab es gleich einen Vote dazu, da haben die meisten gesagt, es sollte in S-Tier rein. Aber ich würde jetzt auch mal bei A bleiben.
Ich würde es auch bei A sehen.
Gut. Dann lassen wir es doch einfach mal bei A. Ich denke mal, wir kommen da schon noch weiter mit den zweiten oder nächsten Spielen, die wir kommen. Und wir springen vom Jahr 2001 in das Jahr 2004 zu Halo 2. Und Halo 2 hat ja einiges ein bisschen anders gemacht, weil es eben auch storytechnisch noch mal eine Schippe draufgelegt hat, weil eben auf einmal nicht mehr nur der Master Chief eine wichtige Figur war, nicht wahr?
Ja, wir haben ja eine zweite Spielfigur bekommen, einen von den Eliten. Und das ist immer ein riskanter Move. Wir kennen das ja von Metal Gear Solid 2, ne, mit Raiden. Und das, ich glaube, am Anfang waren die Leute auch nicht so begeistert davon, dass man da halt nicht die ganze Zeit mit dem Master Chief spielt. Die Serie ist ja dann auch bei Halo 5 mit diesem Charakterwechsel auch nochmal sehr auf die Nase gefallen. Bei Halo 2 war es am Ende, glaube ich, aber ganz cool, weil dieser Charakter dieses ganze Universum so weit aufgemacht hat plötzlich. Also weil da so viel mehr möglich wurde, erzählerisch. Also Halo 2 erzählt viel, viel mehr, hat viel aufwendigere Zwischensequenzen und zeigt uns halt vor allem die Inner Workings von der Allianz. Also wie funktioniert die eigentlich? Wie ist die aufgebaut? Bringt auch neue Gegnertypen mit rein, hier die Brutes. Und das war, glaube ich, ein guter Ausgleich. Ich weiß, manche waren da ein bisschen so emotional mit von wegen, naja, aber ich habe halt nicht die ganze Zeit den Master Chief. Ich fand, also mich hat es nicht gestört, dass man auch mal die andere Seite gesehen hat und dann halt so ein Sangheili, also der Arbiter, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der denn auf Deutsch? Der Gebieter, glaube ich, auf Deutsch heißt er, glaube ich, der Gebieter, den hat man da halt gesteuert, also einen von den Eliten, aber auch ein besonderer von den Eliten. Ja. Und zwar war das, wenn mich nicht alles täuscht, war das der, oder zumindest mit einer der Hauptverantwortlichen der Truppen von dem ganzen Halo 1 Einsatz. Und der ist dadurch, dass halt der Master Chief da den Ring dann zerstört, ist der natürlich in Ungnade gefallen. Und innerhalb dieses Konstrukts der Allianz gibt es aber eine besondere Rolle, nämlich die Rolle dieses Arbiters. Das ist ein bisschen wie ein Spectre bei Mass Effect. Nur halt, eher ist es keine Privilegienrolle im Sinne von, oh, du warst so toll, wir befördern dich jetzt, sondern, oh, du kriegst besondere Privilegien, aber eigentlich, weil du in Ungnade gefallen bist und du musst dich wieder,
ja.
Du musst deinen Ruf wieder herstellen und bist aber ein besonderer Krieger mit, wirst auch durchaus, sagen wir mal, respektiert oder vielleicht auch ein bisschen eher gefürchtet, aber hast eine Sonderrolle in dem Militär dann. Und den hat man dann gesteuert und sollte, ich glaube, es ging damit los, dass man erstmal sich um Ketzer innerhalb der Allianz gekümmert hat. Und da hat man überhaupt erstmal mitbekommen, so von wegen, ey, Moment mal, diese Allianz, das ist nicht so eine Buddy-Truppe, die sind da nicht alle Freunde untereinander, sondern die können sich untereinander auch nicht ausstehen, viele von denen zumindest, weil sie teilweise versklavt wurden und unterdrückt werden, gezwungen werden zum Kampf in dieser Allianz. Auch alle, es glauben auch nicht alle so ganz den religiösen Bullshit, der ihnen da von ihren Propheten erzählt wird, weil das sind ja alles Lügen. Deshalb sind die Propheten ja auch so sauer auf die Menschen, weil sie halt erfahren haben, dass die Menschen die wahren Erben der Forerunner oder der Blutsväter sind, die diese ganze Technik da, diesen Halo und so gebaut haben. Das wollen die natürlich nicht, dass das ihre Untergebenen erfahren. Deshalb jagen sie halt die Menschen auch so sehr. Sonst hätten sie die vielleicht auch eher versucht einzugliedern in die Allianz. Ja. Ne? Aber so, ne, geht halt nicht.
Ja. Aber du hast einen schönen Punkt gesagt, ne? Es hat das Universum erweitert in dem Sinne, dass man eben auch gezeigt hat, dass diese Lore einfach erweitert wurde, dass nicht alle Aliens hier blind den Propheten folgen, dass es da auch Gegenströmungen gibt und so weiter und so fort. Und dazu hat diese Sicht dieses Elites gedient. Ich muss ja leider zu meiner Schande gestehen, das habe ich, glaube ich, noch nie jemandem erzählt, aber ich vertraue es jetzt dir an, lieber Fritz.
Wir sind hier unter uns.
Ich habe jedes Halo-Spiel gespielt, bis auf Halo 2. Das ist, ich weiß nicht aus welchem Grund. Ich glaube, ich war da
an dieser Stelle verabschiede ich mich dann aus diesem Stream. Ich weiß nicht, was wir hier noch sollen. Hier im Stich.
Ich war da, glaube ich, bei Giga Games gerade mehr in der PC-Phase drin und ich weiß, es kam ja auch für PC, aber es kam irgendwie später oder irgendwas war da und es ist
ja diese verdammte Vista-Version. Das war ja ein Debakel. Also
das mein ist Gott. An mir vorbeigegangen, muss ich leider ganz gestehen. Schlimm. Aber neue Waffen wurden hinzugefügt.
Immer noch geil.
Und es wurde auch der Grundstein gelegt für Konsole mit Online-Multiplayer, weil vorher war das ja beim ersten Teil mit Splitscreen und LAN-Partys halt möglich. Aber online wurde dann erst Halo 2 und hat da auch wirklich einiges revolutioniert und wirklich richtig gut gemacht, muss man auch sagen. Aber wie würdest du denn jetzt Halo 2 einschätzen bei dieser Tierlist? Ist es auf einem Level mit Combat Evolved oder würdest du sagen so, nee, das ist dann schon eine Stufe drüber oder vielleicht eine Stufe drunter?
Das ist eine Stufe drüber. Also das muss man schon sagen. Das war einfach besser designt. Es hat die Halo-Momente auch ein bisschen besser ausspielen können. Es hat nicht alles geschafft, auch wieder. Es hat nicht alles geschafft, was sie sich vorgenommen haben. Bei Halo 2 gab es ja ganz klar diese Demo, die jetzt tatsächlich auch wieder spielbar gemacht wurde mit dem Mission auf der Erde, wo man dann auch in so einem recht großen Areal rumfahren konnte und dann sind da die Scarabs rumgelaufen. Da hat man dann zum ersten Mal auch diese Scarabs gesehen, die ja dann in Halo 3 tatsächlich wirklich so rumlaufen können, wie es in der Demo von Halo 2 gedacht war. Das konnten sie ja nicht umsetzen. Das haben sie technisch einfach nicht auf die Reihe bekommen. Nichtsdestotrotz hattest du ja trotzdem diese Scarab-Momente in der Stadt. Du hattest mehr Abwechslung bei den Locations. Du bist auch wieder auf den Halo-Ring gekommen. Du hattest mehr Tiefgang in der ganzen Lore drin. Du konntest dann die Waffen auch beidseitig nutzen. Ich glaube, das war dann auch der, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, sie haben damals dann auch schon das mit den Medipacks abgeschafft. Ich glaube, das hatte nur der erste Teil, dass man ursprünglich die Medipacks eingesammelt hat und sich nur der Schild wieder aufgeladen hat. Lieber Chat, wenn ihr es genauer wisst, schreibt es gerne. Und ab Teil 2 hat sich, glaube ich, auch die Lebensenergie wieder automatisch aufgeladen. Mein Gott, andere Designphilosophie. Ich fand beide Varianten in Ordnung. Das ist kein Ding. Aber es gab halt die Gakimbo-Waffen, also dass man Waffen in beiden Händen führen konnten. Genau, es gab das Battle Rifle kam damit rein. Es gab die MP kam damit rein, die ja jetzt auch teilweise schon in dem Remake findet man ja ein paar von diesen Waffen und kann die dann schon nutzen. Und also
was ist
allein
denn
auch von den Szenerien, die da drin waren, das war schon nochmal eine Nummer mehr mit einem Down-Teil, nämlich dem offenen Ende. Das war ja dieses oder in Teil 3, dieses Finish the Fight halt. Aber fairerweise muss man rückblickend halt auch damals sagen, damals waren ja die Zeiten zwischen diesen einzelnen Teilen jetzt nicht ganz so katastrophal lang wie heutzutage. Ja. Da lagen ja nicht 7, 8 Jahre dazwischen, nee. Ne? Auch wenn es einem vielleicht so vorkam, aber das ging ja noch so halbwegs. Ja. Aber nichtsdestotrotz, das offene Ende war sehr umstritten, weil das sich einfach nicht rund angefühlt hat, muss man ganz klar sagen. Aber ich würde sagen, Halo 2 gehört ins S-Tier.
Ja.
Sowohl das Original, also nicht die PC-Version des Originals, auch hier Games for Windows Live und der ganze Mist, aber sowohl die Originalversion, als auch die Version, die Anniversary Edition, die dann auch in der Master Chief Collection ja jetzt enthalten ist, wo man ja schön die Grafik hin und her schalten kann, die nun auch nochmal grafischen ein Sprung über dem war, was die Anniversary Edition von Halo 1 gemacht hat. Also die sah auch nett aus mit dem Sprung, aber bei Halo 2 war das, also ich kam nicht raus aus dem wieder hin und her schalten zwischen der Originalgrafik und der Halo 2 Anniversary Edition Grafik, weil es sah so cool aus. So toll mit der Beleuchtung da gearbeitet für damalige Verhältnisse, ja. Das war schon echt geil.
Also bei uns auch im Chat, die Abstimmung sagt auch, die meisten Leute sehen das Spiel im S-Tier. Also deswegen habe ich es jetzt auch in S-Tier gepackt. Es ist nochmal eine Steigerung zum ersten Teil. Es gab, und das weiß ich tatsächlich auch noch, es gab damals die Diskussion, dass man diesen Gebieter spielen musste, also dieses Alienwesen. Das fanden damals nicht alle cool. Im Nachhinein, glaube ich, war es aber doch ein ganz cooler erzählerischer Kniff. S-Tier für Halo 2 und wir machen weiter. Wir springen in das Jahr 2007 und da kam dann Halo 3 raus und das eben für eine neue Konsole, für die Xbox 360. Es geht weiter im Krieg gegen die Covenant, die Flood sind auch wieder da. Die Forge wurde eingeführt für Multiplayer-Freunde. Man konnte erstmals Level etwas editieren. Und der Theatermodus wurde auch eingeführt, dass man eben besser spectaten kann. Red vs. Blue ist durch die Decke gegangen. Und in Deutschland, muss man dazu sagen, hatte Elton eine Sprechrolle. Wie toll war das denn?
Dazu muss man allerdings auch sagen, dass die deutschen Vertonungen von Halo, gerade Halo 3, notorisch schlecht waren. Also das war eine der besten Funktionen in der Master Chief Collection, war dann, als man endlich die englische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln spielen konnte, weil es echt oft grenzwertig scheiße war. Und das wurde aber besser. Aber ja, Halo 3 ist für viele, glaube ich, die beste Kampagne. Oder zumindest eine der besten. Ich würde sie wahrscheinlich, ich finde sie, glaube ich, auch insgesamt die beste. Halo Reach und so wird ja auch sehr, sehr viel gelobt, ist auch cool, aber ich glaube, so als auch zu dem Zeitpunkt in der Serie, das fühlte sich so groß plötzlich an und ja. so wirklich so richtig episch. Ja. Also allein diese unfassbar geile Szene, wie du da mit dem Warthog diesen Hang runterfährst, diesen Sandhang, und von oben läuft dieser Scarab über dich rüber. Oder das ausgetrocknete Hafenbecken, wo du dann mit dem Warthog rumfahren kannst. Und dann kannst du aber eben auch ins Innere, oder musst du ganz Innere des Scarabs reinspringen, der da frei rumläuft. Und du kannst auf dem Scarab laufen und ins Innere vom sich bewegenden Scarab reinlaufen und musst dann da den Generator zerstören, damit der halt hochgeht. Das war so ein unfassbar geniales Erlebnis. Und dazu dann halt diese ganze Halo-Magie mit der Musik, mit Cortana im Ohr, mit den Figuren, die man dann halt auch nach und nach ein bisschen kannte. Und dann auch ja der Master Chief verbündet mit dem Gebiet da. Die haben ja dann Seite an Seite gekämpft. Auch da wieder ist wieder noch mehr Tiefe reingekommen, das ganze Universum. Neue Fahrzeuge, neue Waffen, die neue Grafik. Man muss fairerweise sagen, dass Halo 3, es sah gut aus, aber es war nicht das schönste Xbox 360-Spiel.
Absolut, also, das weiß ich damals noch. Das weiß ich nämlich damals noch. Halo stand immer für geile Grafik. Und wie gesagt, wie du sagst, das Spiel sah gut aus, aber man hat sich damals tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Da gab es echt so Sachen, wo man dachte so, oh, das könnte aber auch durchaus noch ein bisschen schöner aussehen. Aber nichtsdestotrotz, was finde ich, für mich ist es ganz klar, die beste Kampagne, also hands down. Ich finde, es hat die geilsten epischen Momente, wie du auch gerade schon beschrieben hast. Reach hat auch viele coole Sachen, aber ist für mich da nicht rangekommen im Vergleich dazu. Und Halo 3 ist für mich der absolute König. Ich habe das so gefeiert. Spielerisch gab es da so viele Abwechslungen und so geile Gefechte und so viele Aha-Momente. Ich fand das wirklich spielerisch bahnbrechend. Ist für mich ganz klar die beste Halo-Kampagne.
Zumal es natürlich auch noch dieses Gefühl von Abschluss gab, ne?
Ja.
Also dieser große Krieg, der große Allianz gegen UNSC oder Menschheit, muss man ja sagen, ja. Krieg, ging zu Ende und es gab ja, ist ja dann auch, ist ja der Bürgerkrieg innerhalb der Allianz ist ja da auch dann völlig eskaliert. Man hat ja dann an der Seite der Eliten auch gegen die Dings gekämpft, die Stumpfies. Wie heißen sie denn? Die großen, die Brutes. So.
Die Brutes.
Sie heißen ja auch so. Wir sehen übrigens die ganze Zeit schon, wir spoilern uns hier schon die ganze Zeit, wir sehen die ganze Zeit schon Halo ODST. Es ist gar nicht Halo 3, was wir hier gerade sehen. Deshalb sieht es ein bisschen dunkel aus, aber
da kommen wir dann gleich
noch mal kurz ein bisschen rauf. Genau.
Lass uns mal Halo 3 einordnen. Auch im Chat gibt's unglaublich viel Liebe für Halo 3. Da haben schon mehrere gesagt, auf jeden Fall das beste Halo. Also ich glaube, wir kommen nicht umher, Halo 3 in S-Tier zu packen.
Ja, ich will auch gar nicht umherkommen.
Also, okay.
Ich war so froh, als dann später die das Ganze halt auch auf dem PC kam, auch nochmal in hohen Auflösungen, wobei ja die Sachen backwards, die Halo-Spiele, hat Microsoft ja viel sich drum gekümmert wegen der Backwards-Kompatibilität und dann konnte man das ja später auf den besseren Konsolen schon in höheren Auflösungen und mitunter mit mehr FPS spielen. Das war schon super. Aber ich fand es auch toll, dass es dann halt auch für den PC nochmal kam und man es wirklich nochmal sehr crisp anhören konnte, weil die Grafik profitiert von höheren Auflösungen, weil sie relativ, also ich will nicht sagen simpel, aber sie hat so klare Strukturen. Und das wird schöner, wenn es scharf Linien zieht. Also das Design profitiert sehr stark, wie ich finde, von höherer Auflösung, ja. Weil es diese Klarheit nochmal unterstreicht. Und das war schon echt cool. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, dass die Zwischensequenzen geilere Lichteffekte hatten als das eigentliche Spiel. Was dann gesehen haben sie viel mehr Lichtquellen dynamisch geschaltet und so. Ich immer so gedacht, es wäre so geil, wenn sie irgendwann nochmal einen Patch rausgebracht hätten, weil ich für die PC-Version und das einfach überall im Spiel angemacht hätten. Weil das wäre nochmal ein richtiger Augenöffner gewesen. Und leider, kein Remaster von diesem Spiel jemals rausgekommen. Und inzwischen könnte es das durchaus gebrauchen. Also da nagt der Zahn der Zeit schon.
Ich hoffe wirklich, dass wir da ein Remake bekommen irgendwann. Das würde mich sehr freuen. Lieber Fritz, wir springen weiter. 2 Jahre und jetzt kommen wir zum ersten Spiel, das etwas außergewöhnlich ist für das Halo-Universum. Wobei es eigentlich ein Full-Circle-Moment ist. Denn wie wir anfangs sagten, Halo sollte eigentlich ein Echtzeit-Strategiespiel werden. Und 2009 erschien dann Halo Wars. Ein Echtzeitstrategiespiel im Halo-Universum, das auch geschichtlich vor Halo Combat Evolved angesiedelt ist und ja, damals eben versucht hat, auch Echtzeitstrategie auf der Konsole populär zu machen. Da gab es ja mehrere Versuche davon, das immer wieder mal zu machen. Halo hat es dann eben auch probiert. Was sind denn deine Erinnerungen an Halo Wars?
Ich habe das geliebt. Ich fand das so geil. Erstens, es hat tatsächlich funktioniert, durch eine clevere Steuerung, das auch mit dem Gamepad vernünftig spielen zu können. Aber es hatte unfassbar geniale Zwischensequenzen und eine coole Kampagne, eine coole Story-Kampagne mit wahnsinnig belohnenden Zwischensequenzen. Also nach Command & Conquer und StarCraft ist das eins der, wie ich finde, geilsten Echtzeit-Strategiespiele, wenn man Story-Kampagne mag. Also ich kann das immer nur jedem empfehlen, das mal nachzuholen. Halo Wars 1 ist so ein geiles Spiel. Dieses ganze Design mal so von oben zu sehen, die Inszenierung der Kampagne zu erleben, ich finde das Wahnsinn. Und ich weiß, da werden mir jetzt viele widersprechen, aber ich für mich persönlich ist es in der S-Kategorie. Weil also ich habe das so gern und immer wieder gespielt. Auf dem PC gibt es ja auch auf den anderen Plattformen inzwischen auch so ein leichtes Remaster. Ist jetzt nicht wahnsinnig doll, aber das war so abwechslungsreich. Auch von den Missionen, von den Umgebungen, wo überall hingekommen ist. Ich fand auch als Halo-Fan war es halt so geil, auch den Angriff da auf Dings, auf einige der ersten Welten quasi mitzuerleben, wo die Allianz dann aufschlägt. Und solche Elemente, also solche Story-Elemente zu bekommen, das wurde später dann ein bisschen in der Kampagne ein bisschen rausgefadet, so dass die Geschichte für sich funktionieren konnte. Aber los ging's ja, man ist ja, ich würde mal Reach sagen, aber man ist ja, am Anfang ist man ja irgendwie auf Harvest. Ich glaube, das war glaube ich, die erste Welt, die Allianz zerstört hat. Und sowas im Spiel zu haben, ich fand das total geil. Also irre, ein wahnsinnig geiles Spiel.
Bei uns im Chat hat auch jemand gerade eben geschrieben, ich mag normalerweise keine Echtzeitstrategiespiele, aber Halo Wars war echt richtig geil. Also es gibt durchaus seine Fans da draußen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's auch cool. Ich finde auch, dass die Steuerung auf Konsole gut geklappt hat. Ich fand nur, mir hat so ein bisschen taktische Tiefe gefehlt im Vergleich zu manch anderen Echtzeitstrategiespielen, die man von damals kannte. Aber es war trotzdem, finde ich, eine sehr geile Story-Kampagne, die einfach Spaß gemacht hat und die, ja, cool erzählt war. Die Frage ist nur, lieber Fritz, wie ordnen wir das ein? Du hast gesagt, du würdest das in den S-Tier ballern. Würdest du das so vertreten, dass das dahin muss?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich emotional ein bisschen aufgeladen für mich. Also für mich ganz persönlich würde es in S reingehören, aber ich wenn ich einen Schritt zurückgehe und ein bisschen Objektivität reinbringe in die ganze Geschichte, dann ist es wahrscheinlich ein A. Ich kann schon nachvollziehen, wie du auch sagst, dass einem vielleicht ein bisschen die taktische Tiefe von anderen Spielen dieser Art fehlt. Viele haben es ja auch grundsätzlich abgelehnt wegen, ein RTS auf Konsole, es geht gar nicht, was ich finde nicht stimmt. Also ich bin wirklich sehr hin und her gerissen.
Okay.
Ich wette, wenn wir es in S reinpacken und irgendjemand postet dann diese Tierlist, dann werden die Leute schreiben, ja, die, die,
dummen Gamestar-Wichser, die haben keine Ahnung.
Also, ich möchte nur mal ein Update geben. Bei uns gab es eine Abstimmung im Chat und da haben 50% gesagt, das ist die meiste Abstimmung oder die, was am meisten gewählt wurde, und der Rest sagt B oder S. Also ich würde fast sagen, A trifft's da ganz gut.
Ja, kann ich absolut mitleben.
Sehr schön. Sehr wunderbar. Dann haben wir uns ja gleich gut geeinigt. Gut, wir machen gleich weiter im Jahr 2009, denn bei Bungie haben sich dann innerhalb von Bungie zwei Teams gebildet, die an zwei unterschiedlichen Spielen gearbeitet haben. Und eines davon kam dann 2009 raus, und zwar Halo 3 ODST, das wir vorhin schon mal kurz gesehen haben. Dieses Spiel spielt parallel zu den Ereignissen von Halo 2 in New Mombasa. Und das Besondere an diesem Spiel war ja eben, dass man nicht in die Rolle des Master Chiefs geschlüpft ist. Lieber Fritz, wie kann das sein? Wir spielen ein Halo und sind nicht der Master Chief?
Ja, da waren die Leute, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Aber ich glaube, ich hatte damals das Gefühl, dass die Stimmung schon vor dem Release doch recht positiv diesem Ding gegenüber war. Unter anderem, weil halt auch zum Beispiel Nathan Fillion da mitgespielt hat, die man einfach zu der Zeit auch gerne gesehen hat, so als alter Firefly-Star. Und mal eine andere Perspektive nach den drei Halo-Spielen, das war schon nett. Also da gab es jetzt erstmal nichts gegen zu sagen. Und als es dann rauskam, hat man halt auch gemerkt, ja, okay, das ist nochmal, das trifft eine ganz andere Tonalität und zeigt dieses Universum so ein bisschen mehr, ja, Boots on the Ground ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen mehr geerdeter als dieser Supersoldat. Ich meine, man muss ja überlegen, in Halo, in den normalen Halo-Spielen, wenn du den Arbiter spielst oder den Master Chief, du bist ja auch einfach zum Beispiel viel größer als die Marines. Der Master Chief ist 2,10 Meter oder so ungefähr von Hause aus schon. Und dennoch in der Rüstung ist er irgendwie 2,20. Also, ich bin es gewohnt, so durch die Welt zu laufen, aber die meisten Leute ja nicht. Also,
du bist unser Master Chief.
Also das hatte schon was. Ich muss aber fairerweise auf der anderen Seite auch sagen, dafür, dass es so krass betont wurde, dass es jetzt sich so völlig anders spielen würde und man ist jetzt so ein ganz normaler Typ, so doll, finde ich, hat sich jetzt nicht anders gespielt. Also es war vom Setting, von der Stimmung her auch dieses Düstere, ne, dass du ja so den Erinnerungsfetzen da so ein bisschen hinterhergelaufen bist. Das hatte schon was. Aber es war schon auch ein bisschen überhöht, dieses Ganze. Oh, das ist jetzt völlig anders. Ich meine, ganz ehrlich, am Ende kamen immer noch vorne die Kugeln raus. Und wenn es gepiept hast, bist du in Deckung gegangen. Also ganz so krass war es nun auch wieder nicht. Aber es war toll erzählt. Es war nicht so riesengroß, aber es hat auch, trotz dieser etwas kleineren Rahmen, hat es Halo-Momente hingekriegt. Also so richtig was ist denn jetzt hier los? Momente hat es. Das hat alles gepasst. Also ich würde sagen, dass das durchaus auch in den S-Rang gehört.
Boah, das finde ich jetzt wirklich hart.
Vielleicht doch eher A.
Ich muss ganz ehrlich sagen, bin mit Halo 3 ODST nicht warm geworden.
Mir schon hat der Start da was
gefehlt.
Landungskapsel.
Es ist für mich aber auch so ein bisschen so eine mentale Sache, weil ich mir dachte die ganze Zeit so, ja, okay, jetzt spielen wir hier ein Spiel, das parallel zu den Ereignissen von Halo 2 läuft. Das hört sich für mich wieder so nach so ein bisschen Acid, wie nennt man es hier? Acid Flip an. Man hat hier quasi schon mal den Kram, den man schon mal hat, kriegt man ja noch mal neu serviert ein bisschen. Ja, man spielt jetzt einen normalen Soldaten, was mich persönlich einfach auch nicht so mitgerissen hat, weil das hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert, irgendwie so ein Grunt zu sein. Ich möchte der Master Chief sein. Und deswegen hatte das bei mir echt einen schweren, schweren Stand. Und bei mir wäre das nicht A. Muss ich ganz klar sagen.
Echt? Nee. Ja. Also ich gehe mit, dass wir sagen, es ist nicht S. Aber dann müssen wir uns bei A treffen. Allein schon auch die Truppe war halt echt eine sympathische Truppe. Gab es viel hin und her. Was tatsächlich in Halo 1 bis 3 so ein bisschen kurz kam, so die Dynamik zwischen den Figuren, außer jetzt vielleicht zwischen Cortana und dem Master Chief, aber auch da war nicht ganz so viel, wie im Nachhinein rein auf 3 interpretiert wurde, oder rein erzielt wurde. Und Ich sehe das bei A.
Ich bin also gespannt.
Keine Sorge, wir kommen schon noch zu Spielen, die wir nach unten schieben.
Wir haben gerade noch eine Abstimmung am Laufen bei uns im Chat. Ich bin gespannt, was die jetzt sagen werden. Wie gesagt, du siehst es bei S, würdest du es persönlich sehen, bist aber auch mit A in Ordnung. Ich sehe es eher bei B. Und jetzt ist das Interessante, wir haben eine Auflösung dieser Abstimmung und zu gleichen Teilen wurde A und B bestimmt. Und ich würde sagen, das Zünglein an der Waage, dass es dann doch in A verschiebt ist, es gab dann noch eine Stimme für S-Tier und da es nichts für C gab, müssen wir es in A schieben, lieber Fritz.
Ja. Also da bin ich ja sehr dafür.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, Halo 3 ODST. Es ist, wie gesagt, für mich nicht beliebt, aber es ist, das kann jeder anders sehen. Und die meisten von euch finden, das ist tatsächlich auch ein Spiel, das in den A-Tier gehört. Sogar in den S-Tier wird hier abgestimmt. Deswegen haben wir es jetzt ins A gepackt. Wunderbar. Wir springen noch mal ein Jahr weiter in das Jahr 2010. Ich habe vorhin gerade eben schon gesagt, es haben sich innerhalb von Bungie zwei Teams gebildet, die an Spielen gearbeitet haben. Das eine war Halo 3 ODST, ein bisschen mehr Boots on the Ground, die Geschichte von Halo 2 aus der Perspektive eines normalen Armee-Grunts. Aber die andere Geschichte war eine, die dann mit Halo Reach erzählt wurde. Und das Ganze ist ja ein Prequel zum allerersten Halo, wo es um Team Noble geht und wir in der Rolle von Noble Six eben eine wichtige Rolle spielen. Und das Ganze spielt auf den Planeten Reach. Auch ein Spiel, das an sich sehr düster ist, oder?
Das ist super düster. Also jetzt nicht unbedingt immer von der Grafik, wobei das auch relativ düster oft von der Grafik ist, aber auch von der ganzen Erzählung. Ne? Du spielst ja halt ein Team, was komplett ausgelöscht wird. Im Laufe der Kampagne. Am Ende hast du sogar so einen Abschlusskampf, wo du versuchen kannst, immer weiter zu kämpfen, aber du wirst, also meines Wissens nach, wirst du auf jeden Fall sterben. Also es sterben alle und zum Ende hin, also das spoilere ich jetzt schon, weil das ist jetzt kein aktuelles Spiel, zum Ende hin hilfst du dir dann auch noch, dass die Pillar wegfliegen kann, also das Raumschiff aus Halo 1. Es geht dann quasi mehr oder weniger in Halo 1 über. Was ich nie so ganz verstanden habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. In meiner Erinnerung passen die Vorgeschichten, die teilweise in der Sekundärliteratur erzählt wurde, und bei Halo wurde wahnsinnig viel von dem, was man heute als gegeben nimmt, in Wirklichkeit in der Sekundärliteratur erzählt. Also die Halo-Spiele selbst haben ihre Geschichten oft sehr konzentriert erzählt und wenig vom Raum drumherum mitgebracht. Und das wurde dann erst mit den Animationsserien, mit den anderen Serien, mit Comics, mit vor allem mit Büchern und so aufgefüllt. Und auch allein dieses, also Halo Reach zum Beispiel, auch der Begriff Reach, dieser Planet, in den Spielen wird das kaum zu einer wahnsinnig großen Sache gemacht. Also das ist ein Nebensätzen, kriegst du mit, was Reach war. Aber es ist nicht dieses Überding, was jetzt irgendwie über dem allen thront, das so, ja, das hat vielleicht für das Universum das ausgelöst. Aber als Spieler, wenn du die einfach nur so gespielt hast, die Spiele, hast du davon gar nicht unbedingt so viel gewusst, dass Reach jetzt das so ein krasses Ding irgendwie war. Aber das Spiel war krass. Es war das letzte Spiel der Xbox 360-Generation. Es hat versucht, sehr viel auch technisch rauszuholen, also sehr, sehr große Schlachten darzustellen. Es hat es technisch nicht ganz geschafft. Also es hat oft mit FPS-Problemen zu kämpfen gehabt. Deshalb ist ja es auch so gut, dass es im Nachhinein noch, genau wie ODST, in die Master Chief Collection mit eingebaut wurde, weil es da viel performanter mit drin läuft und das auch die Version ist, die man unbedingt spielen sollte. Also auf der Original-Hardware hat das Ding geraucht, bis der Kopf platzt, weil da so viel los war. Aber es hatte ein sehr abwechslungsreiches Setting. Es hatte tatsächlich dann auch mal einen Weltraumkampf. Der war spielerisch relativ niveaulos, aber es war halt geil. Auf einmal bist du im Raumjäger.
Ne? Das war schon cool.
Das war halt ein cooler Moment. Genau.
Ich möchte noch mal kurz die Geschichte aufgreifen, weil das sagt auch gerade Milkshaker Germany oder Milkshaker Jar bei uns im Chat. Bungie war nie gut darin, die Lore im Spiel rüberzubringen. War bei Destiny dann auch so. Und das fand ich ja auch, die Geschichte der Halo-Spiele ist ja eigentlich nicht wirklich komplex, aber ich finde, die wurde immer sehr verschwurbelt in den Spielen rübergebracht, wo dann natürlich auch die Namen wie der Gebieter und all sowas noch dazu beigetragen, ja, dass diese simple Geschichte, ich finde, es war einmal sehr konfus, der Geschichte zu folgen.
Ja.
Und das,
ja,
ich finde, das war schwierig. Es hat sich dadurch natürlich auch exotisch und mythisch und episch angefühlt, aber so wirklich der Geschichte folgen fand ich immer durchaus schwierig. Aber Halo Reach,
das stimmt tatsächlich, ja. Und ich würde nur ganz kurz dazu sagen, das Studio, was dann die Halo-Serie fortgesetzt hat mit Halo 4, völlig übertrieben hat in diese Richtung. Also die haben ja jegliches Master verloren und da ist ja dann wirklich, deshalb ist ja auch die Serie momentan an so einem schwierigen Punkt, weil sie das halt überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hatten und da wirklich auf katastrophal schlechte Ideen gekommen sind, wie man Geschichten erzählt. Aber fairerweise muss man auch sagen, Bungie hat's halt auch bei Destiny dann völlig übertrieben, weil sie halt immer diesen Mysteriös-Faktor haben wollten und finde ich völlig über das Ziel hinausgeschossen sind. Das ist ein Riesenproblem. Sie wollten halt immer dieses Mystische sein und immer das überhöht Aufgeladene und haben das nie richtig auflösen können. Und dann so nach dem Motto, ja, die Hardcore-Fans kommen dann an mit, ja, aber das kann man ja dann in den Lore-Einträgen nachlesen und tralala.
Ja, das ist
ja, das nicht macht für bestimmt mich der auch Sinn Spaß. So macht man das eigentlich nicht. Also, ne, du kannst nicht deine Hauptgeschichte kannst du nicht so erzählen. Aber fairerweise, die Serie hat das bis Halo Reach noch innerhalb der Spiele halbwegs okay gemacht. Nicht super gut, aber man konnte da noch mitkommen für den groben Riss. Wirklich schlimm wurde es dann ab Halo 4. Also Halo 4 hat ja wirklich, ist ja ein Sündenfall, muss man aber sagen, was Storytelling angeht.
Lass uns jetzt erstmal Halo Reach einsortieren. Bei uns ist auch noch eine Abstimmung im Chat. Ja, da möchte ich noch ein bisschen vorenthalten, was da steht. Wo würdest du es denn sehen? Ich wüsste, wo ich es reinpacken würde.
Für mich ist Reach ein S. Also ich finde das im S-Bereich.
Ich würde dir zustimmen, aber mit der Abgrenzung, dass in Sachen S-Tier wäre für mich Halo 3 immer noch über Halo Reach. Weil ich finde, es hat insgesamt bombastischere Momente. Auch wenn es viele coole Level gibt bei Halo Reach, ist für mich Halo 3 tatsächlich noch ein Stückchen weiter vorne.
Ja, allein schon für mich auch tatsächlich Halo 3 insgesamt so in der emotionalen Ebene, weil es auch diese Auflösung von dieser Geschichte, von diesen drei Teilen war. Ne? Diese Zuspitzung, Reach ist halt für sich sein kleiner Teil oder der Vorteil der anderen Geschichte, aber es kann natürlich nie so diese große Gravitation aufbauen, weil du diese Charaktere ja auch relativ kurz nur kennenlernst. Es ist schon fast ein bisschen übertrieben, das zu sagen, dass die einem jetzt ans Herz wachsen. Die werden echt schnell weggebratzt. Also es dauert nicht lang, bis da die ersten, zack, weg hier.
Ja.
Das kann dadurch, glaube ich, nicht ganz so doll wirken.
Ja.
Aber so als Abschluss der Bungie-Reihe ist das schon ein cooles Ding gewesen und ein cooles Erlebnis. Vielleicht insgesamt in einem Rückblick und auch schon in der Vorberichterstattung vielleicht auch ein bisschen überhöht gewesen, weil ganz so groß, wie die Schlachten dann oft geredet wurden, waren sie, wenn man sie genau hingeguckt hat, am Ende dann auch wieder nicht. Aber es war, also ich finde, es gehört auf jeden Fall in die S rein.
Ich habe es jetzt auch mal in S reingepackt. Auch die Leute im Chat haben abgestimmt und haben die meisten es im S-Tier gesehen. Deswegen lassen wir es einfach dabei. Wir haben noch 6 Spiele für uns. Wir müssen uns vielleicht so ein bisschen sputen, was das angeht. Wobei wir auch 2 Spiele haben, die wir vielleicht etwas kürzer behandeln werden. Doch dazu gleich mehr. Wir machen weiter. Halo Reach war das letzte Spiel aus dem Hause Bungie. Dann im Jahr 2012 erschien Halo 4, das erste Mal von 343 Industries. Und dieses Mal wird die Story um die Forerunner, um die Blutsväter etwas mehr aufgegriffen. Wir landen als Master Chief auf dem Planeten Requiem. Dort treffen wir auf den Forerunner namens Didact, den wir befreien und der eigentlich die Menschen hasst und mittels eines Gerätes oder einer Technik namens Composer in digitale Wesen verwandeln will. Und das ist die Story, die wir ja haben, quasi aber jetzt von einem neuen Entwickler, 343 Industries. An was erinnerst du dich bei Halo 4?
Ich erinnere mich an schöne Grafik. Ich finde, das war ein sehr schönes Spiel. Ich erinnere mich besonders an diesen einen Level, wo man mit diesem riesigen Fahrzeug durch diese so ein bisschen so Wüsten-Canyon-Level fährt und da auch immer wieder auf dieses riesige Fahrzeug raufspringen muss. Das hat einfach... Also das war so ein cooles Setpiece und auch wieder dieses ein Fahrzeug, das sich durch den Level bewegt, in das du aber auch rein kannst, das mehrere Ebenen hat. Das ist Gameplay-technisch echt clever. Das ist wirklich, wirklich cool gemacht. Ich kann mich an diese Szene erinnern, wo dann die war das schon die Pillar of Autumn? Ich glaube schon. Nee, die wie heißt sie denn? Die, oh Gott. Wie heißt denn die große? Das große Infinity?
Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Lieber Chat, wie heißt das ganz, ganz große Raumschiff von der Uranus
Sea? Infinity, meint ihr, Stefan Kieven?
Ja, ich glaube, Infinity, genau. Die donnert ja dann so in dieser einen Szene so über einen rüber. Das war echt ganz cool. Es fühlte sich auch, gameplay-technisch fand ich, fühlte es sich immer noch sehr gut an. Also das passt eigentlich alles. Also man hat so vom gameplay-technischen, fand ich, lag das Spiel in guten Händen. Ich hatte nie das Gefühl von wegen, das ist jetzt hier kein Halo mehr. Ich war jetzt nie so der Riesenfan von dieser neuen gegnerischen Fraktion, weil man auch dann so viele von den Waffen von hatte. Die waren in der Theorie geil designt, aber vielleicht bin ich da doch zu sehr der alte Sack, aber ich mag einfach diesen Kernkonflikt Allianz gegen Menschen insgesamt. Ich fand, das waren genug Spezies. Ich hätte diese neue Spezies nicht gebraucht. Aber mein Gott, kann man machen. Und die Waffen, sind nicht meine Lieblingswaffen gewesen, aber kann man auch alles machen. Insgesamt eigentlich finde ich immer noch ein gutes Halo, aber, und jetzt kommt das Aber, absolute Todsünde in Sachen Storytelling. So etwas Katastrophales wie bei Halo 4 habe ich selten erlebt. Die Hälfte der Geschichte steckt in irgendwelchen Datenterminals, die in den Level versteckt sind, mit denen du dann damals, als es rauskam, so Story-Videos freigeschaltet hast, so Lore-Videos, was damals, als es rauskam, mitunter nicht funktioniert hat, weil die dann, die wurden irgendwie vom Server geladen, die waren gar nicht richtig dabei. Dann hat das einfach nicht funktioniert. Und da fehlte dann wirklich unglaublich viel von der Geschichte, von den Hintergründen, von den Beweggründen der Figuren, wer das ist, was die da machen, weil, und dann haben sie es halt das war die eine Hälfte, die halt nicht funktioniert hat. Und auf der anderen Hälfte haben sie halt auch storytechnisch so unfassbar große Fenster aufgemacht und Reveals. Also in diesen Lore-Videos sind ja Kopfplatz-Reveals drin. Das ist ja auf einem Level von die Erde ist rund. Auf der Ebene ungefähr wurden da Story-Details in diesen Nebenerzählungen erzählt. Und deshalb hat natürlich die Hauptgeschichte überhaupt nicht funktioniert. Du hast nicht verstanden, wer sind diese Leute, was machen die da? Das ist alles zerfallen. Sowas handwerklich Ungeschicktes habe ich selten erlebt. Und ab da ging es auch erzählerisch eigentlich immer weiter nur bergab. Weil dann haben sie sich auch noch überlegt, hey, weißt du was, wir machen jetzt noch einen Koop-Modus, ist an sich ja eine coole Sache. Und in den machen wir dann aber auch eine Story rein und auch mit schönen Zwischensequenzen. Schön anzuschauen. Ich hoffe, ich bringe jetzt gerade nicht Halo 4 und Halo 5 durcheinander, aber ich glaube, es ist Halo 4. Und diese Koop-Missionen, die veröffentlichen wir aber nach und nach. Also da ging dieser ganze Season-Müll, den wir heute so haben, schon langsam los. Und dann lief auch diese Story, die wirklich wichtig ist für die Geschichte, auch für die Nachfolger und für die Figuren und so, die wurde dann so nach und nach in diesem Koop-Modus ausgerollt. Der war ganz nett, aber es waren keine klassischen Spartan Ops oder so hieß es. Es waren keine klassischen Halo-Kampagnen-Missionen. Es war cooles Gameplay immer noch, aber es konnte nicht mit den Hauptkampagnen-Missionen mithalten. Und es war sehr auf Koop ausgelegt. Und da steckte dann plötzlich die Story drin. Das ist wie wenn Call of Duty irgendwie versucht, über seine Seasons die Story von der Kampagne weiterzuerzählen. Also wirklich das Blödeste, was du erzähltechnisch machen kannst. Das ist, keine Ahnung, wie wenn du ein großes Buch schreibst, die Hälfte der Seite rausreißt und dann sagst, weißt du was, die verstecken wir in die Bestellliste vom Chinesen um die Ecke.
Ja.
Legen wir die rein.
Ich hatte das Problem mit Halo 4, mir war es nicht konsequent genug. Also konsequent in dem, dass es sich losgesagt hat von den alten Halos. Ich fand es immer noch weird, dass man gegen alte Halo-Gegner kämpft von der Allianz, die man ja eigentlich besiegt hatte. Dann fand ich diese neuen, die Prometheaner oder wie die hießen, fand ich als Gegnertyp auch nicht so ansprechend. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie mit Halo 4, dass sie es nicht Halo 4 nennen, sondern irgendwie Halo was anderes und noch mehr einen größeren Neustart hinlegen, der viel mehr den alten Ballast los wird. Aber sie haben es dann doch eben, sie wollten irgendwie Neues bringen, aber auch Altes, Bekanntes, und das hat für mich nicht ganz so gut funktioniert. Und das, obwohl ich spielerisch, wie du eben auch sagst, schon durchaus gut fand. Und das hat mich dann immer so ein bisschen, wo ich mir dachte, das hat Bungie ein bisschen besser einfach hinbekommen.
Ja.
Das stellt jetzt ja aber die Frage, wie ordnen wir Halo 4, beziehungsweise wo ordnen wir das ein?
Für mich ist Halo 4, weil es durchaus noch viele Stärken auch hatte und ich dem beim nochmaligen Spielen diesen ganzen Story-Blödsinn verzeihender gegenüberstand, weil ich ein bisschen wusste, ja, was kommt da eigentlich auf mich zu? Und weil wir auch noch Platz nach unten brauchen in der Halo-Serie, ist für mich Halo 4 tatsächlich noch im B-Bereich. Weil ich fand auch, wie gesagt, also mir hat einfach damals, als ich es gespielt habe, mir hat die Optik, also mich hat das wirklich befriedigt, wie geil das aussieht und dass es sich immer noch gut anfühlt und so. Ich finde, das ist immer noch B, Halo 4.
Dem würde ich glatt beipflichten. Da sehe ich auch Halo 4 persönlich selbst. Aber was sagt der Chat? Hier läuft eine Abstimmung. Und wir sehen auch, die meisten Leute sagen hier, das ist B-Tier. Ich würde sagen, Fritz, alles richtig gemacht. Du hast damit hervorragend getippt. B würde ich auch sagen, sagt Soul Samurais, solide, aber mehr Schwächen als andere Halo-Spiele. Ja. Genau. Wir hauen das mal in B rein. Und damit kommen wir jetzt zu zwei Spielen, die wir vielleicht etwas schneller besprechen können. Und zwar 2013 erschien Halo Spartan Assault und 2015 Halo Spartan Strike. Lieber Fritz, ich habe dich ja im Vorfeld gefragt, ob du diese beiden Spiele gespielt hast. Denn an mir sind sie tatsächlich vorbeigegangen. Und da bin ich wahrscheinlich gar nicht mal der Einzige, der die gar nicht so mitbekommen hat. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was das für Spiele sind und was es da so sich, ja, um was da geht?
Ja, das sind Twin-Stick-Shooters, Shooter. Auch für Mobile-Geräte herausgekommen und auch durchaus mit einem Mobile-Fokus entwickelt. Ich habe sie tatsächlich dann nicht auf Mobile-Geräten gespielt, weil ich nicht auf Mobile spiele. Ich habe sie gespielt auf dem PC mit einem Gamepad und vielleicht sogar auch mit Maus und Tastatur. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ist jetzt auch schon wieder ewig her. Und ich fand, das war für das, was sie waren, nämlich Twin-Stick-Shooter, waren das beides gute Spiele. Auch gute Halo-Spiele. Also sie haben die Halo-Atmosphäre und Action, die Missionen waren zum Beispiel recht kurz und so, haben die in nette so Bite-Size-Momente reingedrückt bekommen. Also ich hatte zum Beispiel nie das Gefühl, wie bei einem dieses Dungeon Keeper Mobile oder so, dass das ein Verrat an der Serie ist oder manchen Command & Conquer Mobile Versuchen oder auch anderen Mobile Versuchen oder auch mal anderen Serienteilen oder so. Ich hatte nie das Gefühl, das hat keinen Respekt vor Halo. Das fand ich absolut nicht. Es ist von der Story her belanglos, da ist auch nicht so allzu viel Story drin. Ein bisschen ist schon drin, aber es spielt keine große Rolle. Es ist dann auch schon aus der Zeit, wo es super schwierig dann auch schon war, diesen Geschichten zu folgen. Auch mit den vielen neuen Figuren und so, die immer nur so mittelmäßig gut etabliert wurden. Manche schon ganz gut. Hier Captain Lasky zum Beispiel, das haben sie, finde ich, gut gemacht. Auch Sarah Palmer oder wie heißt. Das war ganz cool. Aber ich habe das nicht für die Kampagne gespielt, aber fürs Halo-Erlebnis. Und ich finde aus dieser Perspektive, ich mag auch einfach die Perspektive, ich spiele gerne Spiele aus der isometrischen Ansicht. Ich mag Twin-Stick-Shooter und man konnte mit den Fahrzeugen rumfahren. Es sah cool aus, das hat geknallt. Ich finde, dass das gute
für das, was es sein
Halo-Spiele
wollte.
Waren. Für das, was es sein wollte.
Okay. Ja. Gut, wie ordnen wir diese beiden Spiele ein? Ich würde die jetzt gemeinsam einfach einordnen. Weil ich glaube, du hast alles dazu gesagt, was man dazu sagen kann, ne?
Ja. Das ist tatsächlich jetzt sehr, sehr schwierig. Wenn man sie in B reinhebt, dann könnte man das missverstehen und sie als zu gut auslesen. Man muss halt, ja, sie sind gut für das, was sie sein wollen, aber dann muss man vielleicht dazu auch sagen, dass sie auch nicht allzu viel sein wollen.
Ja.
Deshalb bin ich ein bisschen hin und her gerissen aus dem Bauch. Würde ich es vielleicht, wenn man am Ende so eine Grafik raus hat, die man halbwegs nachvollziehen kann, ich würde sie beide ins C reinnehmen. Sie sind respektierbar für das, was sie sind, aber mehr dann auch nicht. Ich könnte mit C und B beidem leben, aber ich finde, C ist solide. Ich finde in so einer Einordnung zwischen D bis S ist C für die in Ordnung. Auch wenn es vielleicht ein bisschen härter aussieht, als man auf den ersten Blick so denkt. Also das ist ein klassischer hoher 60er, niedriger 70er Titel in einem Genre, das man mag. Das sind dann oft Spiele, wo man jetzt als Genre-Fremde vielleicht sagen würde, nee, das ist nicht das Spiel, das du spielen solltest. Aber wenn du diese Art von Spiel magst, dann wirst du da solide bedient.
Ja. Okay, wir springen in das Jahr 2015 und mit Halo 5 Guardians stellen wir überraschenderweise fest, dass Cortana doch noch lebt. Denn eigentlich hatte sie sich am Ende von Halo 4 für uns geopfert, beziehungsweise hatte sich geopfert, um den Didakten aufzuhalten. Aber auf einmal nimmt das Ganze eine Wendung. Und es ist Cortana, die auf einmal die Galaxie beherrschen will und dafür sorgen will, dass KI eben für Frieden und Ordnung sorgt. Und mit am Start ist da eben nicht nur der Master Chief gewesen, sondern wir haben noch mal eine Kampagne gekommen, die sich so ein bisschen aufgesplittet hat, ne?
Ja, es wurde im Vorfeld, wurde das so ein bisschen inszeniert, so von wegen, ja, der Master Chief ist rogue gegangen und ein anderes Team um den Spartan Locke verfolgt die jetzt. Da ist sogar auch wieder einer hier von hier, der Buck aus Halo ODST mit dabei und auch wieder vertont von Nathan Fillion. Also ganz cool eigentlich. Ja. Es gab auch eine Serie zu dem Hauptdarsteller zu dem Captain hier oder den Anführer von diesem Team Noble. Das war leider die schwächste Halo-Serie, die war wirklich furchtbar. Fällt der Name nicht mehr ein, aber das hätte ganz vom Setup ganz interessant sein können. Sie hatten ja schon mal mit diesem Perspektivwechsel gearbeitet, aber man war am Ende relativ selten als Master Chief unterwegs. War nicht, ich finde, es wurde im Nachhinein ein bisschen zu sehr draufgehauen, dass man jetzt mal als die anderen unterwegs waren. Das fand ich war nicht das wirkliche Problem von dieser Kampagne. Die sah toll aus, es spielt es sich auch immer noch sehr schön. Ist leider das einzige Halo, was von aus der Hauptserie, was es nie auf dem PC geschafft hat. Also man kann es über Halo, über die Xbox Cloud heute auf dem PC spielen. Aber ich kann mich auch noch sehr daran erinnern, es war dann auch das Halo, wo sie völlig abgedreht sind mit Hitmarker, die man nicht ausmachen kann. Also es war wirklich, da spritzte aus den Gegnern nicht mehr das Blut oder das Plasma oder das weiß ich nicht was raus, sondern in erster Linie Treffermarkierungen, wie für jedes Multiplayer, Call of Duty Multiplayer-Duell, fand ich super nervig, einfach zu viel Bildschirmanzeige. Aber es war auch wieder recht groß inszeniert, man hat interessante Orte und so untersucht, aber es hat erstaunlich wenig geklickt. Also irgendwas war bei diesem Spiel, was nicht richtig funktioniert hat. Es hat sich auch dann ein bisschen sehr beliebig modern shootermäßig gespielt. Da konntest du dann schon vaulten überall, du konntest schon immer reinzoomen, du konntest sprinten. Das war natürlich für damalige Zeit auch so ein bisschen so, okay, jetzt ist es halt das so wie 0 oder 15, so wie jeder Shooter. Aber ich finde, das hat vor allem erzählerisch auch wieder nicht gut funktioniert. Also die ganze, da hatte mich sowieso dieses ganze Setting mit dieser neuen Bedrohung schon wieder sehr verloren. Und hier wirst du in viele Missionen reingeschmissen, wo du nicht richtig weißt, was ist jetzt die Vorgeschichte? Wer ist da jetzt der Böse? Ach so, das ist wieder der Typ, den wir in den Zwischensequenzen, wenn sie dann mal geladen haben, aus dem Koop-Modus vom Vorgänger kennengelernt haben, den wir vor etlichen Jahren gespielt haben, der jetzt hier einfach so reingeschmissen wird. Also das ganze Setting nicht gut etabliert für Leute, die jetzt nicht irgendwie alles überall immer noch voll im Kopf drin hatten. Mhm. Also erzähltechnisch wieder sehr, sehr schwach. Nicht ganz so krass wie bei Halo 4, dass bestimmte Reveals oder so in irgendwelchen so halb versteckten Lore-Sachen drin waren, aber auch die Hauptgeschichte zog einfach nicht sonderlich doll. Dann hatten sie ja noch mit drin, diese Guardian-Wächter werden da erweckt und Cortana wird böse. Der ganze.
Ja, das fand ich auch so ein bisschen weit hergeholt.
Es hat auch nicht funktioniert.
Ja.
Also man hat den Figuren das irgendwie alles nicht abgenommen. Es wurde nicht gut eingeführt und es wurde auch nicht gut aufgelöst. Und es wurde ja auch nicht in irgendeiner Weise wieder gut aufgegriffen innerhalb der Serie. Also ich finde, selbst mit ein bisschen Sekundärliteratur hatte mich zumindest Halo hier storytechnisch schon sehr verloren. Also und ich hatte auch, ehrlich gesagt, keine richtige Lust mehr, mich da einzuarbeiten, weil die Allianz fand ich als Spezies noch ganz cool. Aber nach Halo 4 ja. Hatten sie so weit das übertrieben und dann, die Menschen gibt's zum zweiten Mal und hier kommt noch ein Reveal und hier kommt noch ein Reveal und hier kommt übrigens noch ein Reveal und das war alles so, oh echt, das
es fühlte sich an wie so eine Mystery-Serie, die in Staffel 5 oder 6 ist, aber nur für drei Staffeln ausgelegt war. Und irgendwie müssen sie noch eine Ebene und noch eine Ebene und noch eine Ebene reinbringen. Für ein am Ende doch relativ kurzes Spiel wieder, was du ja, glaube ich, auch zu viert jetzt im Koop spielen konntest, wo du sowieso nichts mitbekommen hast, storytechnisch. Und also ich fand Halo 5 wirklich ein schlechtes Spiel innerhalb dieser dieses Halo-Universum. Ich finde, es gehört absolut in D-Reihen. Es ist immer noch ein solider Shooter, so ist nicht. Es hat auch immer noch wieder Halo-Charme-Momente, so ist es auch nicht. Aber innerhalb des Halo-Kosmoses, finde ich, gehört für mich Halo 5 in D rein. Es ist nicht das schlechteste Halo-Spiel oder es ist nicht die schlechteste Halo-Kampagne, aber die Erwartungen waren hoch. Es ist eins der Hauptspiele, also man kann ja jetzt auch nicht sagen, es ist wie Reach oder ODST, vielleicht so ein bisschen so Ablegerkategorie, ne, wo man mal ein bisschen was experimentieren kann, sondern nee, es ist ein Haupt-Halo. Und das passt einfach nicht.
Okay. Ja, bei uns nicht. Im Chat sagen die meisten Leute auch D-Tier, deswegen würde ich einfach sagen, wir packen es da rein, in den D-Tier und kommen zu Halo Wars 2, wieder Echtzeitstrategiespiel, das im Jahr 2017 rauskam, spielt nach Halo 5 Guardians und die Banished sind jetzt die große neue Bedrohung, ne, diese Brutes, die ja auch nochmal eine Fraktion aufgemacht haben, die eben ja keine religiöse Ziele haben, wie das eben bei den Covenant oder bei der Allianz das Ziel war, sondern die einfach nur die Macht wollen, weil sie nie wieder unterjocht werden wollen und deswegen nach jeglichen Techniken suchen, um an der Macht zu bleiben. Du hast gesagt, Halo Wars 1 hat dir sehr viel Spaß gemacht, du würdest es sogar in S-Tier packen. Wie sieht's da bei Halo Wars 2 aus?
Halo Wars 2 sah wieder sehr schön aus. Ich finde, das spielte sich auch immer noch ganz gut. Aber es hatte ähnlich wie halt Halo 4 und Halo 5 dieses Riesenproblem mit der Story, mit dem Setting, auch hier mit den Gegnerfraktionen. Die wurden nicht gut etabliert. Die funktionierten dann auch merkwürdig plump. Also die Brutes dann so als, ja, da gibt's ja so einen neuen Oberanführer und das ist jetzt die Mega-Bedrohung. Das war aber, ich habe die ganze Zeit so gedacht, ey, das ist doch eine Nebengeschichte, die ich überhaupt nicht haben will. Also das wirkte wie so, ja, jetzt ziehen wir uns hier mal was an der Seite noch hoch, was aber im Gesamtkonstrukt nicht weiter stört. Aber dadurch war es auch irgendwie so belanglos. Und anders als Halo 1 nicht, hat es mich nicht gut abgeholt erstmal. Also hat es mich nicht irgendwie an bekannten Punkten abgeholt, in der Form, wo ich dann gesagt habe, so, und jetzt könnt ihr den Rest der Geschichte für euch selber erzählen. Es hatte sich dann auch storytechnisch wieder sehr verloren. Es war auch wieder so überladen, Storytelling. Okay. Also es sollte wieder so voll sein von seiner Erzählung und hat das aber nicht aufgelöst. Das ist ja oft ein Problem, ne? Dass die Spiele, so ein bisschen, was wir auch von vielen Serien aus der heutigen Zeit mit diesen 10 Folgen Staffeln kennen, wo die dann ein Riesenfenster aufmachen, weil sie natürlich hoffen, ja, hoffentlich bleiben die Leute bis Folge 9 und 10 dran und dann ist die Auflösung irgendwie so, okay, das war's jetzt. Es gab auch noch ein Add-on, das war auch, die waren missionstechnisch, war das alles okay, aber es hat nicht so einen starken Bang hinterlassen wie Halo Wars 1. Ja. Es war auch war Zwischensequenz-Level, gab viel weniger Zwischensequenzen, zumindest in meiner Erinnerung. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt, weil ich das schon bei Halo 1 echt, also diese Belohnung, dieses klassische Command & Conquer-Gefühl, du arbeitest dich durch eine Mission und wirst am Ende auch noch mit einer unfassbar genialen Zwischensequenz belohnt. Das fehlte hier auch, weil es viel, viel weniger waren. Und deshalb gehört für mich Halo 2 in C.
C, würdest du sagen?
Ja, leider ja.
Okay. Hier wird zwar auch gerade noch abgestimmt, aber ich denke mal, C trifft's ganz gut. Ich möchte noch einen Kommentar vorlesen von Lapiro in Bezug auf Halo 4 und 5. Anzumerken ist, dass Halo 4 und auch 5 wirtschaftlich dennoch erfolgreich waren, auch wenn wir Halo-Fans das nicht wahrhaben wollen, ähnlich wie die Disney-Star-Wars-Generation. Das mag durchaus stimmen, das erfolgreichste Halo-Spiel finanziell gesehen ist nach wie vor Halo 3 allerdings, muss man dazu sagen. Zumindest wenn man nach den alten Strukturen geht, dass Spiele verkauft wurden, bei Halo Infinite ist ja dann auch im Game Pass gelandet und so weiter und so fort. Aber was das angeht, hat Halo 3 da immer noch, zumindest überall, was ich im Internet finde, den Rekord in TUS gehabt. Oder immer noch in TUS. B sagen sogar einige, die meisten, was Halo Wars 2 angeht. Fritz, jetzt haben wir ein kleines Dilemma.
Ja, aber finde ich ehrlich gesagt, wenn man so die Serie betrachtet, auch so ein bisschen, was die Strahlkraft angeht. Ich meine, es ist wirklich untergegangen. Es ist wirklich, wirklich. Am Anfang haben sich viele noch gefreut, so von wegen, oh, weil niemand mit gerechnet hat, dass wir, also von der Liste von Spielen, mit denen wir nicht gerechnet hat, ist Halo Wars 2 ungefähr auf einem Level wie Space Marine 2. Mhm. Das ist auch so dieses, was? Da kriegen wir noch einen Teil von, das ist ja der Wahnsinn. Aber
Wollen wir ein Zugeständnis für unseren Chat machen, für unsere Community?
Ja, können wir gerne machen.
Okay, dann packen wir es in B. So, kommen wir zum letzten Halo-Spiel.
Aber ganz kurz, ich will dich noch ganz kurz unterbrechen, weil im Chat gerade es gesagt wurde, hier, ob Cortana ein eigenes Bewusstsein hat. Im Halo-Universum ist meines Wissens nach oder meiner Erinnerung nach, vielleicht täusche ich mich, schreib's gerne in die Kommentare rein. Ich glaube, echte KIs sind im Halo-Universum auch verboten. Also wirklich KIs mit Bewusstsein darf es, glaube ich, nicht gehen. Die sind, glaube ich, nicht erlaubt. Und Cortana hat ein richtiges Bewusstsein. Und deshalb hat die Halsey, die, glaube ich, auch so halb im Versteckten entwickelt. Und als dann die Kacke am Dampfen war, war es ein bisschen egal, ne? Aber ich glaube, sie wurden irgendwann verboten, richtige KIs. Deshalb gab es quasi nur so, also nicht richtige KIs geben.
Lieber Fritz, wir kommen jetzt zum letzten Halo Infinite, das im Jahr 2021 erschien. Ein Spiel, das auch viele Fans gespalten hat. Und da bin ich sehr interessant zu hören, wie du das einschätzt. Denn ich muss tatsächlich sagen, ja, ich weiß, Halo Infinite hat nicht alles richtig gemacht. Aber im Großen und Ganzen war für mich, waren da sehr viele Anleihen dabei, die wieder zurück zum Ur-Halo gekehrt sind. Was die Dynamik der Gefechte anging, hatte ich das Gefühl, man besinnt sich wieder mehr der Wurzeln, was ich durchaus gut fand. Wie hast du Halo Infinite wahrgenommen? Wie schätzt du das ein?
Ich hätte damals gerne über das Testvideo rübergeschrieben, dass Halo Infinite für mich wirklich die absolute Bankrotterklärung dieser Serie war. Zumindest was die Kampagne angeht, weil dem Spiel nehme ich echt viel übel, muss ich tatsächlich sagen. Nummer eins, sie hatten eine ganz gute Technik und sie hatten natürlich diese Vision. Sie hatten diese Vision, wir machen jetzt ein Halo, das tatsächlich das aufgreift, was das ursprüngliche Halo-Versprechen war, was aber aus technischen Gründen nicht umgesetzt werden konnte. Also wirklich mehr Freiheit, auch in welcher Reihenfolge du die Missionen und so angehst. Und es war jetzt noch nicht nur komplett Open World, es gab schon noch mal unterschiedliche Gebiete, aber es war wirklich weitläufig, großräumig. Und es war dann im Detail, hat es jeden Fehler gemacht, Designfehler, den Open World Spiele seit 10, 15 Jahren machen. So Basen erobern und dieser ganze Scheiß als Gameplay-Element, das war allen Ernstes, mehrmals kam das vor, wiederholt, also vom Ablauf super identisch, wirklich katastrophal, richtig, richtig schlechtes Gameplay. Und was aber noch viel schlimmer war, im Kleinen haben die Gameplay-Momente noch, die Halo-Momente funktioniert. So dieses, der Kampf gegen einzelne Gruppen und so, das hat Spaß gemacht, auch mit dem Warthog rumfahren. Die Waffen waren nicht ganz, was die Balance angeht, wurde es ein bisschen egal, welche Waffe man benutzt hat. Das war nicht mehr so ein gutes, ja, welche Waffe funktioniert denn auf welche Entfernung und so. Aber das Minute-to-Minute-Gameplay war immer noch gut. Das passte. Aber was dem Spiel völlig fehlte, waren die Halo-Momente. Waren wirklich mal, und das ist wirklich, also das kann ich Halo Infinite nicht verzeihen, dass man diese Welt hat, diese Technik und dann allen Ernstes keine richtigen Halo-Momente einbaut. Also du kommst über einen Hügel und ein großes Raumschiff fliegt mal über mich rüber. Und am Himmel entbrennt zum Beispiel eine Schlacht. Oder wenn ich schon so viel Platz habe, dann sehe ich mal wirklich eine größere Panzerschlacht, wo wirklich viel mal passiert, wo viele Elemente mal wirklich schön aufeinander kommen, sondern alles war dafür, dass es so groß war, erstaunlich klein gedacht und mutlos. Und dann halt, und das noch in Verbindung mit dem einfallslosesten Game Design, was man so von Open World Spielen klauen konnte. Das war absolut eine völlige Bankrotterklärung, was Game Design angeht.
eine absolute Katastrophe, dieses Spiel, wirklich. Und dann auch noch offenes Ende, andere weitere Kampagnen angeteased, im Technikvideo vorher, denn die unterschiedlichen Settings auch so ein bisschen angepriesen und hier Wintersetting und hier Wüstensetting noch. Alles nicht drin. Also es ist ja auch optisch relativ arm, das Spiel. Es ist wirklich schlimm. Halo Infinite ist wirklich, also die Kampagne ist wirklich eine Katastrophe. Dann kein Koop-Modus zum Start, wo du auch so denkst, habt ihr sie noch alle? Das geht doch nicht.
Ja, da lief definitiv einiges schief. Die Forge war auch nicht gleich am Start. Ich sehe es jetzt nicht ganz so schlimm wie du. Ich weiß, was du meinst, gerade so mit manchen Open-World-Mechaniken, die da so ein bisschen veraltet sind, wie mit, man muss jetzt eine Basis erobern, man hat das Gefühl, man muss so ein bisschen auf der Karte eben einfach die Checkpunkte abarbeiten. Und es fehlen diese Halo-Momente, wie du gesagt hast, wo ich mir dachte, so, wenn ihr diese Open World macht, dann müsst ihr auch dafür sorgen, dass da in dieser offenen Welt eben auch solche Momente vorkommen können. Aber ich fand diese Fights, haben mir mehr Spaß gemacht als bei einem Halo 5, teils auch als bei einem Halo 4. Die fand ich vom Gunplay da einfach interessanter und spannender. Wie ordnen wir dieses Spiel denn jetzt ein? Fritz, ich weiß, du würdest es am liebsten in D hauen, ne?
Ich würde gerne eine Kategorie EFG von meiner packen wir es ins Set. Also wir können das Alphabet erweitern nach unten raus, um dem gerecht zu werden. Das ist also D, aber Doppel-D.
D, aber Doppel-D, sagt der liebe Fritz. Ja, der Chat ist auch noch am Abstimmen. Ja, viel Liebe kriegt Halo Infinite nicht. Ist ja auch noch mit der Slipspace Engine gemacht worden. Und jetzt eben mit der Halo Campaign Evolved geht das Ganze Richtung Unreal Engine. Und deswegen glaube ich auch, ist eben das ein guter Versuch, um zu schauen, wie Halo auf Unreal Engine funktioniert. Die meisten von euch haben auch für D gestimmt. Ich würde das jetzt einfach mal so reinpacken. Und ich würde noch ganz kurz, lieber Fritz, ich möchte mich bedanken bei dir für diese Bewertung, für diese Einordnung. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir schauen noch ganz kurz zwei Screenshots an von Leuten bei uns aus der Community. Einmal vom Knallfrosch, der hat nämlich auch eine Liste gemacht. Vielleicht kann man die kurz einblenden, die Tierlist vom Knallfrosch, dass wir die kurz sehen können. Ja, ich sehe sie gerade nicht hier auf meinem Bildschirm. So, da sehen wir abfotografiert Halo 1 und 2 auf S-Tier, dann Halo 3 A-Tier. B-Tier haben wir Halo Wars, Halo Reach und Halo, ich glaube, das müsste Spartan Assault oder Spartan Strike sein. Dann Halo ODST in C-Tier mit Halo Wars 2 und Halo 4 und D, Halo 5, Halo Spartan Strike und Halo Infinite. Dann ist das andere Spartan Assault. Vielen Dank. Und dann haben wir noch von Bruce.
Würde ich übrigens zustimmen, der Liste auch. Also wir haben zwar jetzt sind zu einem Ende anderen Ergebnis gekommen, aber ich finde diese Liste auch völlig nachvollziehbar.
Ich kann Halo 3 nicht in A-Tier sehen. Das ist für mich über allem. Aber okay.
Ich kann schon verstehen, wo man da herkommt. So ist es nicht. Ich muss gestehen, ich war jetzt bei den Twin-Stick-Shootern, meine Erinnerungen zwischen den beiden verschwimmen zu sehr. Also vielleicht gab es doch ein starkes Gefälle zwischen den Titeln. Aber und ich kann nachvollziehen, warum die so aussieht.
Dann haben wir noch mal eine Tierlist zugeschickt bekommen, und zwar von Bruce Juice. Der hat auch noch eine gemacht. Und da sieht man Halo 3 ODST ganz oben im S-Tier. Mit Halo 2, Halo Reach A-Tier, Halo 1 und Halo 3 A-Tier, Halo Wars B-Tier und C-Tier haben wir Halo 4, Halo Infinite und Halo Wars und D-Tier Halo 5, Halo Spartan Assault oder und Spartan Strike. D. Ja. Auch finde ich durchaus.
Ja, absolut.
Kann man alles für argumentieren.
Wo man, völlig dabei. Ich glaube, das ist halt ein bisschen fies, dieses Spartan Assault-Dinger.
Ist eigentlich so
sein eigenes Ding. Die stehen so ein bisschen neben der Spur, aber wenn man Halo Wars mit reinnimmt, dann muss man sie eigentlich auch mit reinnehmen. Ist ein bisschen.
Lieber Fritz, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast in die Halo-Serie. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr, lieber Chat, hattet auch viel Spaß damit. Wir werden jetzt gleich weiterzocken, und zwar Halo Campaign Evolved. Ich freue mich drauf. Unglaublich.
Das war's mit unserem heutigen Talk. Aber das eigentliche Highlight kommt erst noch. Die Gamescom. Vom 26. bis zum 30. August wird Köln wieder zum Mittelpunkt der Gaming-Welt. Hier erwartet euch alles, was das Spielerherz begehrt. Von Anspielstationen für kommende Blockbuster über echte Indie-Perlen bis hin zur neuesten Hardware. Wir sind natürlich wie immer mittendrin. Besucht uns gerne direkt am GameStar-Stand vor Ort oder schaltet euch, falls ihr es nicht zur Messe schafft, ganz entspannt von zu Hause in unseren großen Find Your Next Game Livestream ein. Wenn ihr live in Köln dabei sein wollt, wartet aber am besten nicht zu lange. Tickets gibt's direkt über den Link in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf euch.
Wie gesagt, vielen Dank nochmal dir, lieber Fritz, dass du dir Zeit genommen hast. Hat echt viel Spaß gemacht, mit dir zu plauschen wieder mal.
Gerne, vielen Dank. Macht's gut, viel Spaß euch.